Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den würfeligsten Brettspiel-Podcast der Weltgeschichte. Wir sind heute hier on Tour, Insert Moin on Tour im wunderbaren Altmorschen. Fleißige Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das vielleicht noch, den Ort vom letzten Jahr. Und auch die Gäste, die ich heute dabei habe, nämlich Julia und Stefan von Spiel doch mal. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallöchen.
Ihr habt auch wieder den weiten Weg nach Altmorschen auf euch genommen. Wo sind wir eigentlich? In welchem Eck von Deutschland? Ich habe das gar nicht. Dabei Fulda irgendwie sind wir vorbeigefahren, gell?
Aber das gehört auf jeden Fall zu Hessen.
Im Norden von Hessen. Hessen, ziemlich genau. In der Mitte. Hessen ist es noch, ja.
Hessen. Im wunderschönen Hessen, und wir sind hier bei dem Kosmos-Pressetag. Die machen einmal im Jahr, stellen die ihre Herbstneuheiten vor. So ein paar Wochen vor der Brettspielmesse in Essen, was für uns Spielejournalisten ja ganz praktisch ist, weil wir dann auch vor der Messe Essen schon einfach mal in einen Verlag abarbeiten können. Deswegen haben wir uns heute hier 1, 2, 3, 4, 5 Spiele angeschaut. Die Kinderspiele habe ich jetzt mal nicht mitgerechnet. Wir haben noch so einen kleinen Event gemacht mit dem neuen Exit-Spiele für Kids. Und lass uns doch mal anfangen mit den, ja, vielleicht mit den Altbekannten. Also Catan kennt, glaube ich, jeder, der schon mal irgendwie mit Brettspielen was zu tun gehabt hat. Da hatten wir letztes Jahr schon gehört, dass da was Neues in Arbeit ist. Und das war jetzt auch fertig, der Aufstieg der Inka. Habe ich jetzt hier vor Ort nicht gespielt, aber ihr habt es schon zu Hause spielen können, gell?
Genau, weil es ist nämlich schon im Handel erhältlich, soweit ich weiß. Und es geht, eigentlich ist es erstmal ein ganz normales Catan. Also man würfelt mit zwei Würfeln, es gibt Erträge, man baut Städte, man baut Siedlungen und Straßen. Und es gibt Entwicklungskarten. Das ist so das, was man kennt. Mhm. Was jetzt neu ist, ist, dass wenn man 3 Siegpunkte, beziehungsweise am Anfang 4 Siegpunkte gemacht hat, dann hat man praktisch seine Zivilisation zum Erfolg gebracht und die geht dann unter. Das heißt, jede Stadt und jede Siedlung bekommt so ein Dickicht obendrauf.
Also das wächst dschungelmäßig zu.
Ja, genau, so ein grünes Etwas obendrauf, und alle Straßen, die sind verrottet und weg. Und diese Städte, die dann verrottet sind, die werfen noch Erträge ab. Mhm. Aber gehören einem nicht mehr so richtig, und andere Leute oder auch man selber kann einfach wieder drüber bauen. Mhm. Und das ist eigentlich das Neue, weil normalerweise kennt man das ja, man baut sich was auf und dann ist es da, und wenn man diesen einen tollen Platz hat, dann hat man den bis zum Ende des Spiels. Hier ist es nicht so, weil man geht zweimal im Spiel unter.
Mhm. Ein bisschen wie bei Small World, gell? Aber nur nicht in der ganz hohen Frequenz.
Ja. Genau.
Genau. Wer dann halt den dritten Stamm zum Erfolg geführt hat, der hat gewonnen.
Findest du, Stefan, dass es das Spielkonzept jetzt deutlich auffrischt, oder ist es einfach so ein Liebhaber-Katan wie die ganzen anderen Editionen auch, wie, keine Ahnung, Game of Thrones Edition oder so?
Ja, also am Anfang ist natürlich erstmal ganz normal Katan. Da ist nichts anders mit dem Handeln, mit dem Bauen, das fühlt sich alles ganz normal an. Und dann, sobald der erste mal untergegangen ist, und dann sind die anderen ja ein bisschen hinten dran, der kriegt auf einmal ganz, ganz viele Rohstoffe. Und bei der ersten Partie war es dann so, dass man erst in der Mitte des Spiels gemerkt hat, oh, wir sollten den vielleicht doch zwischendurch mal aufhalten, indem wir gezielt dahin bauen und überbauen. Das ist tatsächlich neu, daran muss man sich gewöhnen. Und ist aber eigentlich mal ganz witzig, weil es wirklich eine neue Ebene mit dem, dass man, okay, da sitzt jetzt einer an der 8 oder 6 oder so, und der sitzt dann halt nicht für immer da. Man kann auch drauf schon planen, der wird ja irgendwann untergehen. Da kann man schon mal seine Straße in die Richtung bauen, wenn man das möchte. Und dann, wenn der halt schneller vorankommt als einem, man selbst ihn schon rechtzeitig aufhalten. Also da kann man sich neue Taktiken tatsächlich überlegen.
Also bringt schon was Frisches in die Katan-Welt hinein.
Ich finde auf jeden Fall. Und das Spielfeld ist auch nicht ganz so groß. Mhm. Das heißt, gerade bei 4 Spielern muss man eigentlich auch irgendwann überbauen, weil dann ist sonst nicht genug Platz, um sich auszubreiten. Ja. Und es hat sich auf jeden Fall sehr erfrischend angefühlt. Mhm. Habe ich gerne gespielt, ja.
Wenn wir jetzt bei bekannten Marken sind, wir haben jetzt hier noch Lost Cities unter Rivalen. Das Spiel habe ich jetzt hier auch ein paar Mal gespielt. Ist eine kleinere Variante mit einem neuen Element. Also Lost Cities ist eine bekannte Spielemarke von Rainer Knizia, also Serie kann man eigentlich fast schon sagen, die in mehreren Editionen und Varianten auch schon erschienen ist. Und Lost Cities unter Rivalen ist jetzt eine Kartenspielvariante von Lost Cities. Da schicken wir Forscher auf Expeditionen. Und der Clou an der Sache ist, man darf immer nur Karten anlegen, die halt den nächsthöheren Wert haben. Also man steigert so die Expedition, sammelt Punkte, yada yada. Neu hinzugekommen ist jetzt ein Versteigerungselement, also dass wir alle auf die gleichen Karten bieten, und man muss dann immer so ein bisschen abwägen, wie viel Geld habe ich denn noch, kann ich mir das leisten, gebe ich jetzt Geld aus, um der Julia irgendwie die Karte, die sie unbedingt braucht, wegzuschnappen, und hat sich ganz fluffig und lustig gespielt, also hat mir Spaß gemacht. So. Bekanntes Element mit einem neuen, alten Mechanik dazugekommen.
Genau, da gebe ich dir recht, weil man vor allem immer mit seinem Geldhaushalt muss. Es gibt 4 Stapel Karten, die praktisch durchgearbeitet werden. Und immer wenn ein Stapel leer ist, dann kriegt man wieder Geld zurück. Dann wird praktisch das ausgegebene Geld unter allen wieder gleichmäßig verteilt. Ja. Und dann denkt man am Anfang so, ich habe wieder richtig viel Geld, da kann ich ein bisschen mehr bieten. Und ruckzuck ist es wieder weg. Dann merkt man, ich habe kein Geld mehr, aber alle anderen haben noch Geld. Dann können die anderen sich die guten Karten holen, ich kann nicht mehr mitbieten.
Und halt das typische Phänomen, ich habe 3 Geld, du hast 5. Genau. Dann sage ich halt 3 und weiß aber ganz genau, du musst dann jetzt 4 sagen, wenn du es willst. Oder du sagst halt von Anfang an, wenn du als Versteigerungsstarter bist, dann sagst du halt schon 4 und ich kann gar nicht mehr mitbieten oder höher steigern. Also die, wenn man das mag, Versteigerungsspiele, dann ist es durchaus ein super Kandidat. Aber Stefan zum Beispiel, mit dem ich ja sonst auch gerne hier podcaste, der hasst Versteigerungsspiele. Der kam da auch nicht mit klar. Also das ist einfach immer, glaube ich, so eine Mechanik, die hasst man oder man liebt sie irgendwie.
Ja, also ich fand es jetzt hier ganz nett, dass man automatisch 3-mal im Spiel ist es ja dann, wieder Geld gekriegt hat. Sozusagen, man konnte auch sagen, okay, diese Runde haue ich jetzt mal alles raus, ich bekomme es ja eh wieder sozusagen. Das fand ich eigentlich ganz nett. Mhm. Das war ganz frisch. Und auch so gegen Ende des Stapels hat man sich überlegt, okay, jetzt versuchen wir mal, jetzt bieten wir nochmal ordentlich durch, weil gleich gibt es wieder eine neue Ausschüttung, die nur dann kommt, wenn man das Geld ausgegeben hat vorher. Genau. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
Ja, und dadurch kommen auch so Elemente, dass man sagt, ich ziehe jetzt ganz schnell Karten, damit der Stapel leer wird, aber gleichzeitig gebe ich den anderen damit auch mehr Karten aus. Also echt ganz interessant, so eine kleinere Packung, so eine Mitnahmepackung. Preise weiß ich jetzt gar nicht von den Spielen, aber die kleinen Packungen kosten, glaube ich, traditionell immer ein bisschen weniger. So.
Ja, so um 10 Euro würde ich schätzen, aber genau weiß ich auch nicht.
Also eine schöne Variante, aber...
Und auch recht flott gespielt, so eine halbe Stunde etwa.
Nee, maximal, oder? 20 maximal. Minuten, so, wenn man es kennt.
Hinten was steht drauf?
30 Minuten, ja. 2 bis 4 Spieler, Katan natürlich auch. 3 bis 4, haben wir schon nicht dazu gesagt. Erwähne es jetzt so, weil es natürlich auch ein 2-Spieler-Spiel gibt. Wir kennen das von Seven Wonders Duels, das eine bekannte große Spielserie für mehrere Spiele dann für 2, ich sage jetzt mal runtergebrochen, aber ich meine das gar nicht so negativ, sondern eine Variante entwickelt wurde, die speziell für 2 Spieler ist, die aber nicht mit dem Grundmaterial arbeitet, sondern in der eigenen Box kommt. Und das Gleiche ist jetzt mit Imhotep passiert. Imhotep war ja einer der Spiele, wo ich gedacht hätte, das hätte Spiel des Jahres werden können. Das hat mir total gut gefallen. So im alten Ägypten, man belädt Schiffe, die entlädt man dann und verschickt die, baut Pyramiden, Obelisken und so weiter.
Mit so großen Würfeln in
verschiedenen Farben. Ja, das war super. Also, total schönes Spielmaterial und dazu gibt es jetzt eine 2-Spieler-Variante. Ja. Und die 2-Spieler-Variante spielt sich tatsächlich deutlich anders als die große Variante, gell?
Ja. Ich weiß es leider nicht, weil wir haben es gar nicht gespielt.
Ja, dann sag ich euch das.
Aber das ist ja mal interessant, weil gerade beim Grundspiel fanden wir, dass das zu zweit immer so ein Hin und Her überlegen war, wenn ich das mache, macht der andere das, hin und her, und dann kann man sich überlegen, wann das Schiff kommt. Das fanden wir zu zweit gar nicht so toll, deswegen finde ich es besonders interessant, ob Imhotep das Duell halt, 2-Spieler-Variante, funktioniert.
Ja, also man merkt wirklich, dass es besser funktioniert als das Imhotep groß für 2 Spieler. Ich finde auch immer Spieler, also 3 und 4 Spieler, die haben immer so einen Kompromiss für 2 Spieler ganz oft. Das ist sehr selten und das ist ja wirklich für 2 gemacht. Die Thematik ist die gleiche, also wir beladen Schiffe, beziehungsweise hier ist der Unterschied, dass die Schiffe schon beladen sind und man kämpft eigentlich nur darum, wer bekommt die Inhalte, die da drauf liegen. Beim Großen kann man ja selber auch noch taktisch bestimmen, was verschifft wird. Und es ist so ein Karo-Feld aus 3x3 Feldern. Und immer wenn ich dran bin, kann ich da einen einsetzen. Und dann habe ich immer eine horizontale Linie und eine vertikale Linie, bei der ich quasi Ansprüche erhebe auf die Ladung der Schiffe. Und abwechselnd setzt man eine Figur ein und man kann dann entweder eine Figur einsetzen oder sagen, diese Reihe werte ich jetzt aus. Und dann bekommen eben alle, die in dieser Reihe stehen, entweder eben nach links oder nach unten, die Inhalte des Schiffs. Und dann geht halt dieses Geschacher los. So, wenn ich da jetzt hinsetze, dann habe ich zwar Anspruch auf dieses Feld, aber wenn die Julia jetzt dann mit mir spielt und als nächstes dran ist, dann kann sie mich quasi auch blockieren, indem sie sagt, ich gehe jetzt auch in die Reihe oder ich entlade jetzt das Schiff. Und auch das ähnliche Prinzip wie bei dem großen Imhotep, dass man immer guckt, wer ist da der Erste in der Reihe, der bekommt die erste Ladung, der Zweite bekommt die zweite Ladung. Und das kann eben auch dazu führen, dass ich mich an die zweite Stelle auf dem großen Spielfeld stelle, aber die erste Ladung bekomme. Ja, und dann geht es darum, diese Ladungen, die ich von dem Schiff habe, in so Anlagefelder unten an. Da gibt es dann wie beim großen Spiel auch eine Pyramide, die ich baue. Da gibt es Schätze, Obelisken. Und auch wie hier, wie bei dem großen Spiel, kann ich die Plättchen hin und her wechseln. Und es gibt eine A-Seite und eine B-Seite. Also wirklich auch wieder sehr modular und spielt sich auch deutlich schneller. Also 20, 30 Minuten für eine Partie. Schönes Thema, schön für 2 Spieler optimiert, aber sehr kopflastig. Also ich habe es jetzt hier 2-3 Partien gespielt und wir haben eigentlich keinen Satz miteinander gewechselt. Also es war sehr so, ah, wenn ich das mache, dann macht der das. Und wenn ich hier hingehe, dann meine Strategie und jetzt bluffe ich hier. Also aber ein gutes Zweispielerspiel, aber sehr verkopft auf jeden Fall. Ja, sehr grübelig.
Das klingt so, als würde es uns gefallen.
Machen, ja, ja. Hier, ich könnte ja gleich mitnehmen.
Ja, danke.
Das war Imhotep, das Duell. Und jetzt haben wir noch die 2 großen Spiele, nämlich Tribes und Roll for Adventure. Ich würde sagen, wir fangen mit Tribes an. Aufbruch der Menschheit war mal ein Kickstarter-Projekt, hat sich dann der Kosmos Verlag geschnappt, ist von Rustan Hakansson, der auch schon für das wunderbare Nations und Nations Würfelspiel zuständig war. Und es geht in die gleiche Richtung, was zumindest die Thematik angeht.
Genau. Und der Kosmos Verlag hat, wenn ich es richtig verstanden habe, das auch nochmal redaktionell überarbeitet. Also es ist nicht 1:1 der Kickstarter, sondern es wurde schon nochmal Arbeit reingesteckt. Es geht jetzt darum, dass wir im Grunde auch wieder unseren Stamm aufbauen. Wir haben so ein paar Landschaftsplättchen. Am Anfang hat jeder 3 Stück. Man kann das später vergrößern. Das sind auch wieder so 6 Eckfelder, die man nebeneinander legt. Dann hat man Stammesmitglieder. Am Anfang nur einen einzigen. Später hat man da auch wieder mehrere. Und es gibt so Gegenstände, die man bauen kann und bauen will. Und die kosten eben Rohstoffe. Und die Rohstoffe kriegt man auf den Landschaftsplättchen. Aber es ist jetzt nicht so wie bei Siedler, dass man würfelt, sondern überall da, wo ein Stammesmitglied draufsteht auf den Rohstoffen, den Rohstoff hat man praktisch zur Verfügung.
Genau, den kann man direkt ausgeben, in dem Moment, wo der Bauer da draufsteht sozusagen. Und man kann auch Plättchen dann verschwenden und sie quasi ausbeuten für ein Joker-Plättchen.
Genau.
Die grundlegende Mechanik, Stefan, ist aber echt spannend, finde ich, dass man oben immer abwägen muss, wie viel ist mir die Aktion wert, die ich als nächstes machen möchte.
Es gibt so einen Pool aus, ich glaube, es sind insgesamt 4 verschiedene Aktionen, die aber auf 6 Aktionsplättchen aufgeteilt sind. Und die, wenn man das, die sind aufgereiht halt von links nach rechts. Wenn man das erste nimmt, muss man nichts dafür bezahlen. Wenn man das zweite nimmt, muss man, es sind Muscheln in dem Spiel,
genau,
eine Muschel bezahlen. Und immer wenn man eine Aktion halt ausgewählt hat, kommt die ans Ende der Reihe. Wird also für die Mitspieler erstmal teurer und wandert aber im Laufe des Spiels weiter nach vorne. Das ist natürlich erstmal schon mal ganz interessant. Noch spannender wird es durch Ereignisse, die zwischendurch da reingemischt werden, die hinten in der Reihe sich anstellen, irgendwann nach vorne wandern. Und wenn man Pech hat, liegt halt vorne so ein Ereignis, dass wenn man der schwächste Spieler ist, es gibt einen Stärkewert im Spiel, dass man dann irgendwie 3 Punkte verliert oder sowas.
Ja.
Und das nehmen wir natürlich erstmal keiner nehmen und dann sammeln sich da so lange Muscheln, bis einer halt,
genau, weil jeder, der noch Geld hat, überspringt natürlich diese Aktion, genau, und legt eine Muschel drauf. Und diese
einer
bekannte,
muss sich dann erbarmen.
Diese bekannte Mechanik, dass die negativen Felder dadurch auch reizvoller werden, dass da richtig viel Geld dann liegt. Und wenn man dann mal sagt, okay, ich verliere vielleicht 3 Siegpunkte, aber ich bekomme dafür 6 Münzen, dann nimmt man es vielleicht sogar gerne. Also die Mechanik hat mir wirklich gut gefallen.
Das hat man noch gar nicht gesagt. Wenn man nämlich ein Plättchen nimmt, wo Muscheln, also genau, so Währung drüber liegt, die Muscheln bekommt man dann.
Ja.
Sodass so ein negatives Ereignis dann wenigstens noch ausgeglichen wird.
Wenn man dann diese Aktion macht, dann bewegt man sich auch noch in so einem Forschungszweig. Also wie bei Civilization oder so kann man dann quasi, Töpferwesen erforschen. Das wirkte allerdings trotzdem sehr mechanisch. Also man erforscht dann zwar irgendwie Pferdereiten oder so weiter, aber man hat im Spiel eigentlich keinen spielerischen Vorteil dadurch. Das ist eigentlich nur Optik, eine hübsche Grafik. Da fehlte mir so ein bisschen so dieser Tribes, das Versprechen, dass man wirklich eine Aufbausimulation hat, dass man einen Stamm irgendwie weiterentwickelt. Das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht beim Spielen.
Also wenn man ja...
Das ist ja der Kompromiss dann dafür, dass das Spiel in seinen 45 Minuten bleiben möchte und nicht wie viele andere Zivilisationsspiele dann in die 2 bis 3, 4, 5 Stunden ausartet. Irgendwo muss man ja wahrscheinlich dann sparen. Das war, glaube ich, hier dann der Modus.
Also an manchen Stellen fand ich, ging es schon. Also wenn man zum Beispiel seinen Stärkewert erhöht hatte, dann war man stärker als die anderen und hat bei diesen Ereignisplättchen dann meistens Vorteile gehabt. Oder wenn man in den anderen Leisten hochgerutscht ist, dann konnte man zum Beispiel, wenn man dann die Aktion, dass man praktisch neue Stammesmitglieder auf sein Feld setzen darf, man mehr Stammesmitglieder setzen. Also insofern war es so eine kleine Steigerung, weil man konnte mehr neue Plättchen entdecken, aber ich weiß, was du meinst.
Es hat thematisch schon zusammengepasst, dass man jetzt irgendwie Pferde hat, man entwickelt Reiten und dann kann man weiter laufen. genau. Es hat thematisch schon zusammengepasst, aber es wirkte sonst ein bisschen beliebig. So, ja, genau. Also man steigert im Endeffekt halt nur Werte, um dann Siegpunkte zu sammeln. Aber das haben ja viele Brettspiele einfach immer so als Grundproblem, dass Thematik und Mechanik immer so zwei Sachen sind, die sich manchmal auch beißen. Aber hier, es macht zumindest Spaß, in dieser Welt, in dieser Thematik rumzurennen. Und Rennen ist vielleicht übertrieben, sich zu bewegen, würde ich sagen.
Ja, und das Material fand ich auch toll. Also es hat alles gut ineinander gepasst. Diese Plättchen oben, die durchrotieren, die hatten so Ausbuchtungen, sodass man die immer ineinander stecken konnte.
Und dann die haben thematisch auch total gut gepasst. Da gibt es einen Vulkanausbruch, dann greift dich mal ein Säbelzahntiger an, dann kriegst du eine Hungersnot. Mammuts überrennen dein Dorf und so. Ja, genau. Ja. Doch, also da habe ich wirklich Lust, das jetzt öfter zu spielen. Das hat mich jetzt hier tatsächlich angefixt.
Ja. Sehr gut.
Dann haben wir noch Roll for Adventure, nicht zu verwechseln mit Roll for the Galaxy oder wie auch immer die ganzen anderen Roll-Spiele. Roll Player gibt es ja auch noch, sondern Roll for Adventure. Klingt schon nach Würfel, hat auch sehr viel mit Würfeln zu tun und die Packung deutet so ein bisschen Krieg, Fantasy, Drachen, Ritter, Schwerter an. Ist aber tatsächlich ein kooperatives Spiel. Das hat mich verblüfft, hätte ich gar nicht erwartet laut der Packung.
Genau, kooperativ, jeder hat zwar seine eigenen Würfel, aber in der Mitte ist so ein Spielfeld, wo quasi verschiedene Aufgaben den Mitspielern, den Spielern gestellt werden, wo man dann seine Würfel einsetzen muss. Und diese Aufgaben bestehen so aus Teilaufgaben, sodass man dann, jetzt hilf mir mal kurz aus, war gestern früh, abends, weiß ich mal ganz genau. Du kriegst dann, man hat dann Teilaufgaben, die man erfüllen kann und am Ende kriegt man, ist das Ziel in diesen Aufgabengebieten, Machtsteine zu erlangen.
Genau.
Und die sammelt man, weil man
Also unser Ziel ist es, bis zum, bevor der böse Herrscher kommt, genügend Spielsteine zu sammeln. Und die sammeln wir, indem wir Würfel einsetzen in verschiedene Gebiete, die zum Beispiel ein verwunschener Wald ist oder eine Festung oder auch eine Wüste.
Genau. Und es gibt halt 4 Gebiete und je nach jedem Zug, also man würfelt alle seine Würfel, wie viele man hat, das hängt auch wieder davon ab, wie viele einem zwischen der letzten Runde und dieser Runde wieder zurückgegeben wurden, indem Aufgaben erfüllt wurden. Also es kann auch mal sein, dass man nur einen Würfel zur Verfügung hat
oder gar keinen.
Es kann aber auch sein, dass man alle 5 oder sogar einen Bonuswürfel noch dazu gekriegt hat. Also es ist total unterschiedlich und man darf immer alle Würfel würfeln und dann eine Zahl raussuchen und alle Würfel, die diese Zahl haben, darf man dann einsetzen. Und in den 4 verschiedenen Gebieten werden halt bestimmte Zahlen gefordert und dort kann man die dann einsetzen.
Genau, also wir können ja mal so ein Beispiel machen, wenn man durch den Wald läuft, dann ist das wirklich so wie so eine Linie, die man langläuft, da darf man aber nur 5er und 6er einsetzen. Und wenn wir eine gewisse Grenze als Gruppe erreicht haben, dann bekommen wir einen Machtstein.
Genau, dann kriegen auch dann alle ihre Würfel zurück.
Genau, dann kommen erst die Würfel zurück.
Und bei der Festung muss man eben wirklich Festungen aufbauen, da müssen dann 4 Vierer liegen oder 4 Zweier oder 4 Dreier oder sowas. Und dann wird die Barriere quasi aufgebaut gegen die Monster und dann kriegen wir auch wieder einen Machtstein. Also so thematisch auch sehr spannend und man kann diese Plättchen auch umdrehen. Auf der B-Seite gibt es dann auch deutlich schwerere Aufgaben. Da gibt es dann so Ketten in der Wüste oder irgendwelche größere Festungsanlagen und so weiter. Also durchaus auch eine hohe Varianz dabei.
Aber man wird ja noch aufgehalten von Gegnern, also nach jedem eigenen Zug, also wenn alle Würfel von einem rausgegangen sind, wird ein Gegner aufgedeckt, der dann in einem der 4 Bereiche den Fortschritt dann verringert. Also in der Regel
der frisst Würfel im wahrsten Sinne des Wortes.
Er nimmt einen Würfel weg.
Die Würfel mehr sogar. Wenn da mehr liegen, kann er sogar unter Umständen
mehr fressen. Kann sogar mehrere machen. Die können sich auch gegenseitig aktivieren, die Gegner, sodass irgendwann eine große Kettenreaktion passieren kann und ganz, ganz viele Würfel verschwinden, wenn man die Würfel nicht wegnehmen kann. Dann rutscht so ein kleiner Totenkopf in dem entsprechenden Gebiet.
Der ist super, oder?
Der sieht auch sehr, sehr hübsch aus.
Genial.
Und wenn so ein Totenkopf das Ende deiner Leiste erreicht hat, haben wir halt verloren.
Ja.
Da muss man also auch völlig aufpassen. Und genau.
Und die Feinde bekämpft man mit 6ern. Also wenn man eine 6 würfelt, kann man die auch direkt auf den Feind legen, dann ist der besiegt. Und das ist auch wirklich wichtig, weil wenn dann dieser dunkle Herrscher kommt, dann greifen alle Feinde nochmal an.
Genau, der kommt nämlich irgendwo in der Mitte, etwa
ab der Mitte irgendwann,
Genau, und danach wird er einfach in die restlichen Karten wieder eingemischt. Und wir hatten Partien, wo der direkt dann wieder kam, weil er nach oben gemischt wurde. Genau, das ist dann schon echt fies. Und wenn man dann zu viele Feinde ringsrum ausliegen hat, die man noch nicht besiegt hatte, dann wird es echt schwer.
Das war so bei unserer Partie, wir hatten den runtergemischt, also nicht absichtlich, aber der lag wirklich als allerletzte Karte ganz unten im Stapel und dann kommt er ja jede Runde, weil der Stapel besteht dann nur noch aus ihm und kommt dann jede Runde, hat er dann wieder und wir haben halt echt Wasser und Blut geschwitzt und haben es gerade noch so geschafft. Ja. Also es ist wirklich spannend, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich dachte, ah, das ist so total glücksabhängig mit den Würfeln und so, aber man kann schon sehr viel als Gruppe sich absprechen, taktieren, setzen wir die Fünfer jetzt da ein oder machen wir den Feind kaputt. Und jeder hat ja noch eine Spezialfähigkeit, also so das dieses Fantasy... Super. Fantasy-Adventure-Rollenspiel-Setting kommt dadurch, dass jeder so, was weiß ich, eine Bogenschützin hat, eine Beschützerin, einen Kleriker, Magier, einen Heiler. Und die haben so spezielle Fähigkeiten, wie man es halt erwartet. Der Heiler kann einmal pro Runde irgendwo ein Feld heilen und so weiter.
Genau. Das Tolle ist, es sind 10 von diesen Charakteren dabei. Ja. Und die sind wirklich sehr unterschiedlich, was die können. Und wir hatten dann die erste Runde so ganz, ganz knapp verloren und haben dann gesagt, okay, wir wechseln mal die Charaktere durch, gucken mal, was es noch gibt. Dann waren wir ganz schlecht, dann haben wir wieder durchrotiert, wieder neue ausprobiert. Und irgendwann hatten wir dann so den Dreh raus und hatten dann unseren zu uns passenden Charakter gefunden. Und dann haben wir es auch geschafft, so nach dem vierten Mal. Oder beim vierten Mal. Und das war dann echt ein super Gefühl. Und also es entsteht wirklich dieses, wenn man so knapp verloren hat, dieses Gefühl, ah, nochmal, sofort nochmal. Und wir wollen es unbedingt mal schaffen.
Also echt ein schönes Spielgefühl, absolut. Genau. Sehr kooperativ. Kann man aber auch mit wenig Spielern, glaube ich, gut spielen, weil man sich halt sehr gut miteinander absprechen kann. Man würfelt, wenn Leute ungern verlieren, man kann alles auf die Würfel schieben. Mhm. Und man kann sich das Spiel aber vor allem für viel Spieler auch schwerer machen. Also es ist so ein Stapel von Zusatzfeinden dabei, ein Drache, der dann irgendwie eine Spezialfähigkeit hat, die man sich optional noch reinmischen kann. Genau. Und die B-Seite, die wir hier dann auch gespielt haben, die ist wirklich deutlich kniffliger. Also da muss man deutlich mehr gezielt arbeiten und auch aufpassen, wo die Feinde kommen und so weiter. Also wirklich sehr...
Wenn das immer noch nicht reicht, dann kann man sich die Variante nehmen, dass man, glaube ich, am Ende sogar bis zu 8 Machtsteine sammeln muss.
Die Anzahl der Machtsteine variiert ja.
Also da ist Luft nach oben, dass man dann...
Und aber auch von der Spielzeit trotzdem immer nur so eine 30-Minuten-Runde. Ja. Also je nachdem, wie viele Machtsteine du sammelst, aber der Stapel ist ja begrenzt. Also wenn der Bösewicht kommt, dann geht schon ziemlich schnell los. Ja.
Wenn die Gegner durch sind, hast du ja gerade eben schon gesagt, dann kommt ja irgendwann der Meister der Schatten immer wieder und dann ist halt auch relativ schnell vorbei, weil der macht dann doch auch...
Aber es ist nicht so komplex, man kann es, glaube ich, auch ganz gut mit Kindern spielen. Also ab 10 steht auf der Packung, ich glaube, mit 8, 9, 10-Jährigen geht das ganz gut.
Wenn die ein bisschen geübt sind, in so Würfeln und Würfeln.
Man muss nicht viel lesen oder so, dann wenn einer die Karte vorliest, das passt dann schon. Das ist gute Symbolik auch. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich muss sagen, es war mein Highlight tatsächlich. Ja. Also
gleich am Anfang.
Genau. Was wollte ich noch dazu sagen? Nee, zu Roll for Adventure wollte ich nichts sagen. Word Slam haben wir noch gespielt. Ist das bekannte Word Slam. Es gibt zwei neue Editionen, die, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, die alte ersetzen, die große Packung. Also Word Slam Family, wo eben familientaugliche Begriffe, die normale Standard-Edition. Und es gibt jetzt noch Word Slam Midnight, wo dann auch... Also es steht wirklich auf der Packung ab 18, heißt aber jetzt nicht nur, dass da versaute Begriffe drin sind, es geht nicht nur um Sex, aber es sind natürlich auch so Begriffe, wir hatten gestern Latex, Stellung 69, aber dann eben auch sowas wie Scheidung oder
Porsche
IAA hat es steht. Also das sind, oder das Tagebuch der Anne Frank zum Beispiel, also das sind jetzt eben auch Begriffe dabei, wo man ein gewisses Alter erreicht haben muss, um die Sachen überhaupt zu kennen. So, und darum geht es, glaube ich, einfach. Es ist nicht jetzt irgendwie absichtlich auf der Packung irgendwie so anrüchig oder es geht nur um Sex oder so.
Und die Packung ist deutlich kleiner. Ja. Also es kommt in dieser typischen kleinen Kosmos-Schachtel daher.
Besteht nur noch aus Karten, genau.
Ja. Es gibt nicht mehr diese Kartenhalter. Ja. Wir haben das dann so gemacht, dass wir einfach die Schachtel in die Mitte zwischen uns gestellt haben, so hochkant, damit man eben nicht die Wörter vom anderen Team sehen kann. Und es hat wunderbar funktioniert.
Ja, und es macht immer noch unglaublich Spaß. Also Wordslam von Markus und Inka Brandt. Du musst Begriffe, haben wir ja gar nicht erklärt, du musst Begriffe, du darfst sie nicht sagen, du darfst sie nur legen mit Karten, auf denen Nomen draufstehen, Präpositionen, Farben, Gerüche, da steht zum Beispiel Riechen oder sowas.
Verben stehen auch
Verben, drauf. Aber es sind nicht die typischen Begriffe, also man hat dann immer, man sucht so nach den passenden Wörtern, um eine Sache zu beschreiben, die je nach Schwierigkeitsgrad der Karte auch wirklich sehr komplex werden kann. Es ist manchmal gar nicht so einfach, selbst so ein einfaches Wort wie Messer zu legen, da kommt dann so Körper, Gewalt, Rot, weil du hast nicht Blut, du willst irgendwie erklären, dass da Blut fließt, aber du hast Blut nicht und dann schreibst du Rot und dann sagt einer irgendwie dauernd Traubensaft und du denkst dir, nein. Ja, also hat immer noch sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, in dieser kleineren, billigeren Versionen durchaus auch nochmal für Leute, die bis jetzt da rumgetänzelt sind, weil die Packung so groß ist, eine Alternative.
Ja. Auf jeden Fall,
ja. Weil ansonsten hat es ja tatsächlich vom Grundspiel nichts verändert eigentlich. Genau. Also wer schon Word Slam hat,
der braucht das die neuen
nicht unbedingt. Nicht. Man sagt sich, ich kenne alle.
Nee, sind ja schon, aber die Begriffskarten kann man halt verwenden.
Die Wörter ab 18 oder
ja.
So.
Ja. Aber wie gesagt, es ist das gleiche Spiel, man braucht es nicht, wenn man das Original schon hat. Genau. Dann Exit konnten wir leider noch nicht ausprobieren, aber die meisten von uns, ist immer so witzig, selbst wenn Exit jetzt da gewesen wäre, das Neue, ganz viele, ja, kann ich nicht spielen, meine Frau zu Hause dreht mir den Hals um oder nee, mein Mann zu Hause. Aber das neue Exit sieht super spannend aus, weil es eine größere Packung ist. Es ist ein Exit Room sozusagen mit zwei Geschichten, mit zwei Teilen. Also eine Geschichte, aber mit zwei Teilen, meinte Ralf. Das heißt, du kannst eine Doppelfolge, genau, ein Double Feature. Das heißt, du kannst es am Stück spielen, musst aber nicht. Das heißt, du kannst dann irgendwie nach einer Stunde oder so auch pausieren und an der Stelle weitermachen. Bin ich mal gespannt. Also wird dann ein bisschen teurer, glaube ich, aber nicht ganz wie zwei einzelne Exits. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Habe ich ja, sehr viel Bock drauf.
Auf jeden Fall.
Aber es ist halt Exit. Es geht immer.
Genau,
Exit,
das führt kein Weg dran vorbei. Ja.
Wird gut wahrscheinlich.
Wie fandet ihr das Exit Kids? Also da wird jetzt ja diese Codebreaker heißt es, glaube ich, gell? Diese Marke. Codebreaker mit Exit Kids vermischt.
Ja, bestimmt was Gutes für Kinder. Also da hat man so kleine, runde
Scheibchen,
ja, wo Symbole drauf sind. Manche sind in diesem Rot-Blauen geschrieben, dass man eine rote Folie drauflegen muss, um es zu sehen. Manche muss man mit
Blaulicht, Schwarzlicht, genau.
Schwarzlicht beleuchten. Manche sind gespiegelt geschrieben und so Sachen. Und da sind verschiedene, immer auf jeder Plättchen steht noch eine Zahl dazu. Und dann kriegt man halt eine Aufgabe. Und diese Aufgabe steckt man in so ein richtig physisches Schloss rein.
Mhm. Sieht aus wie so ein Spielzeugschloss.
Genau. Ja, genau. Und die Aufgabe ist quasi ein Rätsel, wo man im Prinzip darauf kommen soll, dass man jetzt die blaue Karte finden soll, die Spaghetti-Karte und die Lampe. Also das, wo das Symbol der Lampe drauf abgebildet ist. Und dann entsprechend die Nummern da rausfinden muss und da eingeben muss, dann hat man es ja schon. Jedes Ding dauert so um die 5 Minuten wohl.
Genau, die Rätsel sind so, es ist keine durchgehende Geschichte wie bei dem Exit mit den 3 Fragezeichen oder so, was ja auch für Kids gemacht ist, sondern wirklich eigentlich eher so ein. Kann man immer wieder eine Puzzlekarte ziehen, da sind glaube ich 100 Rätsel dabei und dann muss man eben die passenden 3 Plättchen finden und den Pin eingeben und es gibt einen Modus, wo man unbegrenzt auf Zeit einfach seinen Highscore messen kann und es gibt eben einen Modus, wo man 5 Minuten Zeit hat, wie wir das kennen von den anderen Exit-Spielen mit dem, wo auch diese Box da dabei ist, von Norris,
die Norris-Box,
genau, die Zeit runterläuft. Genau, da läuft die Zeit dann runter. Gut, das war's. Wir haben, glaube ich, alles abgedeckt, was wir hier gespielt und gesehen haben. Andor haben wir jetzt nicht angeschaut. Es gibt eine neue Andor-Legende-Pack mit 3 Legenden, glaube ich, gell?
Genau, also das ist diesmal nicht von Michael Menzel, sondern von 2 Andor-Fans gemacht.
Die früher auch schon Fan-Legenden geschrieben
Dorothea
haben.
Genau, Dorothea Michels und Matthias Miller.
Ah, hast du ein gutes Namengedächtnis.
Ja, wir haben die gestern interviewt.
Ah, ja, und trotzdem. Respekt, und Frau Zerlik.
Die haben 3 neue Legenden gemacht in der Box, die für das Grundspiel oder wieder mit dem Grundspiel zusammen funktionieren. 2 auf der Vorderseite und 1 auf der Rückseite von dem Plan. Und da
und knüpfen nach den Ereignissen vom ersten Andor an.
Genau.
Nach der Legende 5. Der Legende 5,
also storytechnisch hat gerade der Drache alles zerstört. Den haben
Spoilers.
Wir ja besiegt. Ja, das hat ja mittlerweile wahrscheinlich jeder. Man kann es aber auch spielen, haben sie gesagt, wenn man die ganze Story nicht kennt.
Klar.
Bisher, aber schon praktisch natürlich, wenn man das dann schon kennt. Und dann macht man halt da in der Welt neue Geschichten und so weiter. Und
genau.
So.
Und
es macht auch keinen Sinn, eine Erweiterung zu spielen, wenn man das Grundspiel noch gar nicht
genau,
kennt.
Genau, man hat das Grundspiel ja, also Spoiler hat es zum Glück nicht.
Und Andor wird auch digital umgesetzt. Da haben wir ein kleines Feature, ein kleines Preview gesehen. Da war der Entwickler aus München da von USM, die unser erste. Der Publisher, ja, genau. Aber die eben für Cosmos eben auch Spiele machen. Die machen das zusammen mit den Dedelic Bavaria Entertainment Leuten und die haben Andor jetzt als Singleplayer-Variante sozusagen für iPhone und Android entwickeln die gerade. Es ist aber das gleiche Andor mit gleichen Regelset, halt auch runtergedampft von den Grafiken und von den Bewegungsabläufen und so Spielmechaniken, dass es halt auf dem Bildschirm passt. Aber interessant finde ich, dass du es halt komplett alleine spielst, aber trotzdem wie Andor mit einer Party von 4 Leuten.
Genau.
Ja, das hättest du ja auch früher schon machen können mit dem Brettspiel.
Klar, machen wahrscheinlich auch viele.
Aber so viel Spaß macht das.
Es gibt doch ganze Solo-Spieler-Fans irgendwie.
Ja, es gibt sogar tatsächlich vom Brettspiel Andor ja auch Solo-Kampagnen, die man machen könnte. Mit dem Wolfskrieger war das, glaube ich. Bei dem einen war was dabei. Also da kann man auch tatsächlich schon was machen, aber es war jetzt nicht der Hauptfokus. Die Gruppe ist natürlich da viel wichtiger mit der Kommunikation und so weiter.
Und da haben die gesagt, es ist halt zu schwierig auf dem iPhone. Und an der Bushaltestelle willst du nicht mit Leuten irgendwie eine halbe Stunde chatten, was der nächste Spielzug ist. Deswegen finde ich es eigentlich eine ganz interessante Entscheidung. Und zumindest das Reizvolle daran ist für Leute, die Andor eben schon hoch und runter gespielt haben, dass es neue Legenden geben wird. Also 11, 12 neue Legenden, die speziell dann eben für diese Digitalversion sind. Bin mal gespannt. Könnte funktionieren, glaube ich.
Die Legenden sollen sich auch storytechnisch in die Geschichte einbetten, dass ab Legende 3 eine Nebengeschichte erzählt werden soll, hat er gesagt.
Ja, also für Fans auf jeden Fall reizvoll. Würdet ihr das spielen, digital, Andor?
Also wir sind überhaupt gar keine Digitalspieler.
Kein Andor-Fan der ersten Stunde, Julia.
Doch, Andor-Fan schon, aber nicht kein digital. Also okay. Ich spiele gar nichts mit dem Handy irgendwie.
Ja, wird wahrscheinlich gerade an der Zeit hängen, wenn mit dem Brettspielen beschäftigt sind.
Genau. Ich spiele lieber in Gruppen und nicht alleine.
Ja. Aber ich glaube, es wird eine Zielgruppe dafür geben.
Auf jeden Fall.
Vor allem finde ich es, glaube ich, ganz clever, dass du Leute damit erreichst, die vielleicht nur auf dem iPhone bis jetzt spielen, dann auch den Geschmack an der Brettspielvariante vielleicht finden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Strategie dahinter, Leute an Brettspiele heranzuführen, die sonst nur iPhone-Spiele spielen.
Es sieht auch noch komplett brettspielig aus.
Ja,
also
ja,
du hast dann nicht so eine App, wo du sagst, ah, das ist so ein Spiel, videospielmäßig, sondern du hast dann eine App, die dann halt wirklich so aussieht, als hätte man ein Brett wirklich umgesetzt.
Ja, ja.
Nur dann halt in Smart irgendwie halt. Aber es, man sieht schon aus.
Aber hübsch mit Animationen, ja, ja, und die Karte malt sich so aus und so.
Echt. Aber da werden dann so Spielfiguren, zumindest in dem Stand, den wir hatten, Spielfiguren animiert und so Sachen. Und
der Angriff wird auch animiert.
Genau,
so ein bisschen. Cool. Wie so ein Rundenstrategiespiel.
Genau,
so, wenn man rauszoomt, sieht man aber trotzdem noch einen Spielplan mit Plättchen und so Sachen halt.
Also Roll Adventure war dein Highlight, Julia?
Ja.
Deins auch, Stefan? Roll for Adventure. Den Namen kriege ich nicht hin.
Roll for Adventure fand ich wirklich gut, weil es immer wieder kooperativ ist. In dem Jahrgang haben wir ja aktuell relativ wenig kooperative Sachen, hatte ich den Eindruck, die wirklich herausstachen und stechen bisher. Deswegen fand ich das eigentlich ziemlich gut,
dass
man da auch mit Würfeln agieren kann, ein bisschen glückslastig und trotzdem in der Gruppe alles mit dabei. Fand ich gut.
Also mir hat jetzt, glaube ich, vom Thema des Tribes auch ganz gut gefallen. Ich muss jetzt beide nochmal spielen, aber vom Spielspaß her war Roll for Adventure, glaube ich, schon das Highlight hier. Das hat einfach auch gut funktioniert und wir hatten aber auch perfekte Runden, wirklich mit dem Typ am Ende und so. Deswegen, ich muss mal noch ausprobieren. Aber ich schwanke so zwischen diesen beiden Titeln noch.
Ich kann auch mehrere Spiele gut finden.
Ja. Sehr schön. Dann danke ich euch für eure Zeit. Euch findet man bei spieldochmal.com.
Genau.
Und dich, Julia, wird man jetzt öfter sehen. Gratulation noch. Du bist in die Spiel des Jahres-Jury ja jetzt eingestiegen.
Ja, danke. Ja. Wobei man mich da ja nicht sieht, sondern ich ja eher im Hintergrund einfach ganz viel spiele.
Bei der nächsten Verleihung kannst du ja vielleicht, also Laudation oder sowas, du wirst da bestimmt mal auf die Bühne gezogen. Garantiert. Mhm. Freust dich schon.
Schauen wir mal.
Ja, du bist doch gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Ihr macht ja hauptsächlich Video-Content bei euch auf dem YouTube-Kanal. Von daher solltet ihr
nicht hauptsächlich, sondern ausschließlich. Ja. Es ist schon noch mal was anderes, dann vor so einer Menge zu stehen und irgendwas zu sagen. Mal gucken, also ich bin da ganz offen.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall super, dass du da jetzt mitmachst und ich freue mich sehr, dich in Essen und vielleicht demnächst beim nächsten Event zu sehen. Wir hören uns auf jeden Fall in Essen wieder.
Genau.
Euch noch einen schönen Tag. Kommt gut heim und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.